zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei strahlendem Wetter, ich habe es heute Morgen nicht geglaubt, dass das noch klappt, darf ich Sie alle hier sehr herzlich im geschichtsträchtigen Schloss Syrén in Altschwabing willkommen heißen, zu einem der schönsten Formate, die wir in der Katholischen Akademie in Bayern haben. Ein- oder zweimal im Jahr darf ich mich vor einer ganz erlesenen Teilnehmerschaft eine Stunde lang mit einer herausragenden Persönlichkeit befassen und Sie zu Ihren großen Lebensthemen befragen, für die sie steht. Und dabei aber auch in diesem einigermaßen geschützten Raum versuchen, ein bisschen mehr oder vielleicht anderes herauszukitzeln, als die Google- und KI-Suche auswerfen würde. Ingrid Volkert hat zum Beispiel beim letzten Mal ungewöhnliche Blicke hinter die Kulissen des Bayerischen Hofes gewährt und auch in ihre gesellschaftlichen und religiösen Ansichten. Da war einiges nicht im Netz zu finden. Ilse Aigner konnte ich kritische Töne zum Thema Frauen in der Kirche oder in der CSU entlocken, wobei sie meiner Frage, wo von beiden es schlimmer ist, ausgewichen ist. Und Clemens Fuß hat tatsächlich hier erstmals gestanden, dass er aus der Kirche ausgetreten ist. Also mal gucken, was wir heute entdecken. Nun habe ich also wieder einen Gast an meiner Seite, von dem wir alle bereits ein Bild im Kopf haben. Und wir wollen schauen, was anders ist, wenn man einer Persönlichkeit eine Stunde lang in solch einem familiären Format seine Aufmerksamkeit widmet. Ich begrüße Verena Bentele.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Bentele, eigentlich muss ich Sie dreimal einladen, denn Sie bringen im Grunde drei große Lebensthemen mit und mit jedem einzelnen dieser drei Themen. Alle drei sind so spannend und so groß, dass es eigentlich für ein erfülltes Leben völlig ausreichen würde. Da ist einmal der Sport. Sie waren Leistungssportlerin und blicken auf eine echt krasse Karriere als Biathletin und Langläuferin zurück. Ich sage nur ganz kurz, im Staccato, wer es nicht präsent hat, 12 Goldmedaillen bei den Paralympics, 4 Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften, mehrfache Gewinnerin des Biathlon- und Langlauf-Gesamtweltcups und zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem mehrfach als Weltbehindertensportlerin. Das zweite Lebensthema, das Sie mitbringen, ist das Leben mit Beeinträchtigungen und Inklusion. Sie sind von Geburt an blind und haben unter diesen Bedingungen Dinge vollbracht, die einen staunen lassen und die vielen Menschen mit Beeinträchtigungen jeder Art Hoffnung geben und ein Role Model. Einige Jahre war sie auch Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Und dann kommt drittens der Block soziale Gerechtigkeit dazu, Solidarität. Seit 2018 ist Verena Bentele Präsidentin des größten deutschen Sozialverbands, VDK, mit über 2 Millionen Mitgliedern in Deutschland und fast einer knappen Million, glaube ich, in Bayern. Also dreimal einladen geht nicht, das sehen Sie ein. Aber ich habe entschieden, dass wir Sie deshalb heute nicht nur eine Stunde, sondern 3 Stunden lang befragen. Und der Imbiss ist dann
Wer gehen will, der muss jetzt einfach schneller als ausnehmen, wer keine 3 Stunden Zeit hat. Das nimmt Ihnen auch keiner übel, das ist gar kein Problem.
Die Küche Schnittchen auf 3:15.
Ja, genau.
Alles klar. Frau Bentele, 3 Karrieren haben Sie jetzt mit Anfang, Mitte 40 bereits zu verzeichnen. Welche 3 Karrieren planen Sie denn für die zweite Hälfte Ihres Lebens?
Ja, ich bin dran, aber das werde ich Ihnen hier nicht verraten. Also
schade, ich dachte, Sie spoilern ein
bisschen. Nee, mal schauen. Also ich bin schon ein Mensch, der immer wieder auch mal gerne andere Dinge macht. Ich werde jetzt sicherlich nicht bis in alle Ewigkeit amen, sagt man das hier so, das Gleiche machen wie heute. Ich finde immer wieder eine neue Herausforderung für mich auch schön. Und Sport, mein Literaturwissenschaftsstudium hier in München, danach eine Coaching-Ausbildung, selbstständig sein, das waren immer wieder andere Dinge, alle paar Jahre, aber den Gefallen kann ich Ihnen gerade noch nicht tun, zu erzählen, was nach dem VDK kommt, weil ich weiß es einfach noch nicht. Und wenn wäre hier der richtige Moment, es zu erzählen, aber ich weiß es noch nicht, schauen wir mal. Es gibt, glaube ich, noch viele spannende Dinge, die mir einfallen würden und irgendwas davon wird es schon.
Wir haben noch einiges von Ihnen zu erwarten und vielleicht kann ich Sie ja vor meiner Verrentung dann nochmal einladen an dieser Stelle. Okay. Ja, ich möchte Ihnen ein bisschen unser Publikum vorstellen, Sie waren ja noch nie dabei, aber Sie sind natürlich ab jetzt jedes Mal auch herzlich eingeladen. Ich kokettiere immer ein bisschen gern damit, dass ich vor dieser Moderation mittags im Schloss das größte Lampenfieber habe, weil nicht nur meine Moderationsgäste, sondern auch das Publikum so wahnsinnig illustrer sind. Sie verstehen, warum ich Lampenfieber habe, haben jetzt auch welches. Ich habe mein Ziel quasi erreicht. Aber eine Frage an Sie, gibt es eine Sorte von Auftritten, vor denen auch Sie trotz aller Routine, wie soll ich sagen, immer noch besonderen Respekt haben?
Also Lampenfieber habe ich heute immer noch keins, Respekt schon, weil ich meine, hier sind ja viele Menschen und das finde ich ganz beeindruckend und schön, dass Sie alle da sind. Viele Menschen, die sich sehr für die Gesellschaft, für Veränderungen, für positive menschliche Werte engagieren. Das ist natürlich immer was Besonderes, vor und mit Menschen wie Ihnen zu sprechen. Deswegen freue ich mich heute vor allem. Also bei mir überwiegt die Freude das Lampenfieber und besonders nervös bin ich natürlich vor Auftritten, wo ich in kürzester Zeit viel Botschaft rüberbringen muss. Mhm. Zum Beispiel, wenn man Empfang hat, der VDK Berlin, unser Bundesverband, hatte ein Jubiläum vor einigen Jahren und hat bei diesem 75. Geburtstag den Bundeskanzler, damals noch Scholz, im Moment ändert sich das relativ zügig, deswegen muss man es immer dazu sagen, da war das dann Olaf Scholz und an diesem Tag war Riesendrama im Bundestag, weil es Abstimmungsergebnisse gab, mit denen keiner zu rechnen hatte, letztes Jahr im Januar, der ein oder andere weiß jetzt wahrscheinlich, was das war und dann wussten wir gar nicht, bis zum bitteren Ende kommt der Bundeskanzler, wenn er kommt, wann kommt er und wie ist er drauf, was erzählt er uns und da war sogar dann ich mal ein bisschen nervös, weil die Veranstaltung verschob sich immer weiter nach hinten, das Publikum hatte vorher nichts zu essen bekommen, Sie wissen, das trübt die Stimmung extrem und da war ich dann schon irgendwann auch ein bisschen nervös und Menschen, die mich sehr gut kennen, haben das am Anfang, die ersten 3,5 Minuten der Rede schon auch gemerkt, weil ich dann auch ein bisschen unschlüssig war, muss ich mich noch mehr beeilen. Und jetzt spreche ich ohnehin schon schnell, dass ich alle meine Botschaften unterbringe oder reduziere ich die Form der Botschaften, was ja auch nicht so richtig schön ist. Da war ich dann auch kurz mal ein bisschen aufgeregt. Aber ich sag mal, als Ex-Biathletin weiß man auch, dass Aufregung auch schneller macht und besser. Also von daher ist es ja auch nicht nur schlecht. Ist schon okay.
Und heute haben wir ja tatsächlich eine ganze Stunde Zeit. Also heute müssen Sie nicht schauen, dass Sie alles in der ersten Wortmeldung unterbringen, sondern wir können uns noch ein bisschen Zeit damit lassen. Als ich mir die ersten Notizen machte für die Moderation jetzt, stand da zunächst der Satz, wie schön, dass Sie den Weg zu uns hier in die Akademie gefunden haben. Ich habe dann gedacht, mit Bezug auf jemanden, den ich sehen kann, ist das gleich schon wieder das erste Fettnäpfchen, Budde. Ich muss gestehen, dass ich da so eine gewisse Unsicherheit spüre. Ich habe bei dem Thema im Kopf, glaube ich, alles klar. Unsere jüngere Tochter war auf dem integrativen Kindergarten. Also ich bin da nicht unerfahren im Umgang mit diesem Thema. Aber ich merke trotzdem, dass der Umgang mit Menschen mit Behinderungen für mich, und ich bin wahrscheinlich gar nicht der Einzige hier im Raum, nach wie vor mit Unsicherheiten behaftet ist. Warum ist das so und warum lässt sich das so schwer ändern, auch wenn es im Kopf klar ist?
Also wenn ich jetzt meine Kollegin nicht dabei gehabt hätte, hätte ich das Navigationssystem angeschaltet und wäre so hergelaufen von der Münchner Freiheit. Jetzt war die Kollegin dabei, was gut war, weil ich war mega spät dran. Dann war es so natürlich ein bisschen schneller. Und ich wurde am Eingang hier gefragt, ob es möglich ist, dass ich Stufen hochgehe, wo ich mir denke, ja Leute, ich habe es an den Augen, nicht an den Beinen. Also ist die Stufe eigentlich jetzt nicht so das Problem. Aber warum erzähle ich die Geschichte? Nicht, um jemanden hier zu diskreditieren, sondern die Unsicherheiten sind einfach riesig. Und bei Menschen, die nicht sehen, können sich ganz offensichtlich viele auch nicht vorstellen, dass sie über hohe Stufen gehen können. Und ich war halt mal Sportlerin. Da denke ich immer, naja gut, also ich habe auch andere Berge geschafft. Aber warum erzähle ich es? Ich glaube, das Problem ist heute einfach immer noch, dass Menschen auch unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Religionszugehörigkeit, aber eben auch Menschen mit und ohne Behinderung sich zu wenig begegnen und zu wenig Alltagserfahrungen stattfinden. Und das ist neben aller theoretischer Bemühungen, die wichtig sind und wissenschaftlicher Forschung, das A und O, dass wir mehr Alltagserfahrungen haben. Und das sieht man an ganz vielen Punkten. Also ich werde ganz oft gefragt, Herr Budde stöhnt innerlich, weil ich immer so lange antworte.
Nee, ich finde es gerade super spannend.
Also, weil ich immer so diese Frage gestellt bekomme, wieso machst du eigentlich Sport, obwohl du nicht siehst? Dann kann ich immer nur fragen, wieso machst du gar nichts, obwohl du alles siehst? Das ist mein Problem. Und man kann es weiter durchdeklinieren. Wir wissen doch alle Bescheid, wie viele Kinder Annalena Baerbock hat. Wissen Sie was über die Kinder von Johann Wadephul? Also ich nicht. Vermutlich sind die jetzt auch schon groß und whatever. Aber wer die erzieht oder ob der da noch was zu tun hat, ob er für die noch was zahlt, ich weiß das alles nicht. Hat die Medien auch nie interessiert. Bei Frau Baerbock war das ja super spannend, wer diese armen Kinder betreut. Also da sehen wir einfach wieder sehr, wie wir in unseren Vorurteilen verhaftet sind. Und das trifft auf Frauen, Menschen mit Behinderungen. Und ich bin sicher, hier in dem Raum haben alle ihre Erfahrungen, die sie da mitbringen, aus ihrem Hintergrund, wie schnell wir selber auch alle über diese Vorurteile stolpern, aber wie sehr wir auch damit konfrontiert sind.
Da knüpfe ich gerade noch mal an. Also ich glaube tatsächlich, man hat nicht immer die richtige Vorstellung davon, wie das ist, in welcher jeweiligen Beeinträchtigung, wie Sie gerade mit dem Beispiel mit den Stufen sagten. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Sie als Kind Fahrradfahren gelernt haben. Da merke ich, da steigt meine Vorstellungskraft erst einmal aus. Und Sie haben sich, stand da, über den Schall orientiert, wo im Hof Ihres elterlichen Bauernhofs die Autos standen, dass Sie da nicht gegengefahren sind. Können Sie uns vergleichsweise tauben Menschen, sage ich mal, erklären, wie das funktioniert, sich über Schall frei beim Fahrradfahren zu orientieren?
Genau, also das funktioniert über entweder ein Geräusch, es gibt so einen amerikanischen blinden Herrn, der hat das heute zu einer richtigen Technik entwickelt, die kannten mein Bruder, der auch nicht sieht und ich damals noch nicht. Das nennt sich dann Klicksonar, also indem man einfach so ein Klickgeräusch mit der Zunge macht und ich höre auch jetzt, ohne dass ich das Klickgeräusch mache, einfach auch am Sprechen, wie nah hinter mir, wenn ich meine Hand ausstrecken würde, würde ich hinter mir schon die Wand berühren. Das sind Dinge, die ich dann eben hören kann über den Schall, dass es dann dumpfer klingt. Und das könnten Sie auch alle, also wenn Sie das Bedürfnis haben, das zu lernen, dann üben Sie es mal nachts am besten in Ihrem eigenen Zuhause, dass wenn Sie wogegen laufen, Sie auch wissen, wo der Waschlappen der kalte danach ist. Aber das kann man auf jeden Fall schon mal üben, ein bisschen auch, ob man Wände hört, sich ein bisschen näher und dann ein bisschen weiter weg von der Wand stellen, irgendein Geräusch machen und dann hört man tatsächlich einen Geräuschunterschied im dumpfen Schall.
Erstaunlich, was man alles können kann. Und beim Schießen im Biathlon, da gibt es ein Akustiksignal, oder?
Da gibt es ein Akustiksignal, das von der Zielscheibe gesendet wird und das hatte ich auf dem Kopfhörer. Und wenn ich dann das Gewehr in der Schulter hatte, war das wie so eine Einparkautomatik.
Ist aber dann nicht total einfach? Nee, Quatsch, man muss ja die Hand trotzdem ruhig halten.
Man muss die Hand trotzdem ruhig halten. Sieht oder hört. Ich habe auch trotzdem nicht gut geschossen. Also ich war immer eine gute Läuferin. Ich war immer schnell durch die Strafrunde durch und das hat für mich auch irgendwie sehr viel Sinn ergeben, weil wenn man da mal gut schießt, wird es ein bisschen entspannter. Wenn man schlecht schießt, muss man halt schnell sein. Also für mich war das okay.
Apropos technischer Fortschritt, gibt es irgendwas, worauf Sie sich wirklich freuen jetzt mit der Revolution mit KI? Gibt es da bei Google-Brille, die den Namen ins Ohr sagt oder
absolut, sowas? Genau. Also Bildbeschreibungen werden super, dass man wirklich, wenn ich jetzt auch irgendein Bild bekomme, geschickt bekomme übers Handy, wird mir das schon einigermaßen gut beschrieben und die Detailbeschreibungen werden auf jeden Fall noch viel besser in den nächsten Jahren. Auch die Möglichkeiten der Navigation, des Bewegens werden sicherlich besser, dass man wirklich über eine Brille, die man aufhat, vor sich Hindernisse sieht und die auch wirklich in einer sehr guten und schnellen Geschwindigkeit mit einer guten Auswahl, welches Hindernis ist auch relevant oder was kann man vielleicht wegen Irrelevanz auch aus der Beschreibung rauslassen. Da freue ich mich sehr drauf und was ich wahnsinnig gerne hätte irgendwann, ist einen elektrischen Blindenhund, also so ein Teil, das vor mir herfährt und mich beim Joggen begleitet, dass ich nicht alleine, wenn ich laufen gehe, alleine auf dem Laufband bin, sondern draußen laufen kann. Aber ich will dafür halt keinen echten Hund und ich will auch keinen, also nicht immer, es steht ja auch nicht immer morgens um 7 Begleitläufer zur Verfügung. Ja. Und dann hätte ich gerne so einen elektronischen Hund. Also das wäre für mich super, der Fortschritt.
Vielen Dank. Hochinteressant. Was mir in Ihrem Buch, Wir denken neu, wie auch in den Interviews immer wieder auffällt, ist die Prägnanz Ihrer Sprache. Sie reden ohne Manuskript druckreif, auch lange Gedankengänge sind immer im Kopf fertig strukturiert und fertig ausformuliert. Das flößt mir einen Höllenrespekt ein. Ich brauche immer hier meine Zettel und lese das ab. Ich könnte das nicht. Stellenweise schreiben und reden Sie quasi in Slogans, also kurz, griffig, einprägsam und dann auch noch einleuchtend. Ich habe in Ihrem Buch etliche Stellen mir so unterstrichen und dachte, den Satz könnte man auch plakatieren. Fand ich wirklich stark. Meine Frage dazu, wo haben Sie Ihre präzise Sprache geschult? Waren das die politischen Gespräche im Elternhaus? Waren das nächtelange Diskussionen in Ihrer vermutlich wilden Jugend? Oder war es die Uni? Oft wird ja übersehen, dass Sie neuere deutsche Literatur studiert haben, Sprachwissenschaft und Pädagogik, also auch da eine Liebe zur Sprache. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zur Sprache beschreiben?
Alles, was Sie gesagt haben, trifft irgendwie zu. Also ich komme aus einer sehr diskussionsfreudigen Familie und ich habe zwei ältere Brüder und einen Vater. Plus, alles gut. Meine Mutter ist die vielleicht am ehesten nochmal nachgibt in Diskussionen, aber die beiden Brüder und der Vater überhaupt nicht. Die sind wie ich. Und da wird man sehr geschult, wenn man sich da Gehör verschaffen will als Jüngste von allen Kindern. Und dann habe ich natürlich auch in meiner Jugend im Studium viel diskutiert, aber ich habe auch eine dazu ganz witzige Erfahrung. Ich habe mal im Studium einen Rhetorikkurs mitgemacht und am Schluss hat der Rhetoriktrainer zu mir gesagt, ja, mit Rhetorik sollten Sie vielleicht nochmal gucken, ob das so Ihr Ding ist. Habe ich gedacht, okay, lustig, wenn ich den heute mal treffe, das wird ein nettes Zusammentreffen, aber vielleicht ist auch Kurse geben nicht so sein Ding, das habe ich mich danach gefragt. Jedenfalls, das ist ja immer das Schöne bei uns allen, wir verfestigen ja Glaubenssätze im Kopf und da muss man echt höllisch aufpassen auch selber, was man für Glaubenssätze im Kopf behält. Ich habe als Germanistin von Anfang an akzeptiert, dass meine Brüder beide Mathe-Leistungskurs hatten und ich das nicht kann. Und ich denke mir heute, was ein Quatsch eigentlich. Also auch in unserem Bildungssystem haben wir da schon viel in der Hand, was wir Menschen für Glaubenssätze und Möglichkeiten damit mitgeben oder ihnen die Möglichkeiten verbauen.
Jetzt noch mal kurz ergänzend zum Thema Sprache. Sehen Sie einen Zusammenhang damit, dass Ihr Denken stärker akustisch geschult ist und nicht so sehr von optischen Eindrücken, ich sag mal, geflutet oder abgelenkt wird? Weiß also führt nicht, da vielleicht eine Einschränkung auch indirekt zur Pole Position auf anderer Ebene?
Weiß ich nicht unbedingt. Ich glaube auch nicht, dass alle Menschen, die nicht sehen, so jetzt sprechen. Ich lese einfach wahnsinnig viel. Ich glaube, viel Lesen bringt auch was zur Sprachentwicklung, schon in der Kindheit und Jugend und später auch. Das ist ein Thema und dann habe ich natürlich auch meine Methoden, wie ich mir Notizen für Reden mache, aber bei mir ist schon auch hilfreich, mir einfach super viel zu merken. Allein wenn 5 Minuten vor der Veranstaltung sich die Liste der zu Begrüßer nochmal radikal ändert, kann ich mir dann nicht ganz schnell vielleicht Notizen machen, sondern muss mir das halt im besten Fall merken können. Ich muss mir auch merken, wo ich meinen Kram hinterlasse in der Wohnung, wo ich oder im Büro, wo ich meine Dinge hinlege. Also ich habe wahrscheinlich ein ganz gut trainiertes Gedächtnis, das einfach ein bisschen systematischer vielleicht funktioniert.
Ich drifte jetzt mal Richtung Politik. Schon die erste Viertelstunde rum, wird mal Zeit, dass wir hier an die harten Themen kommen. Aber vielleicht als Zwischenschritt mal allgemein Solidarität. In Ihrem Buch Wir denken neu, damit sich Deutschland nicht weiter spaltet, schreiben Sie oder betonen, wie wichtig Ihnen gesellschaftliche Unterstützung ist und wie wichtig das auch für Sie selber biografisch war. Nur mit dieser Unterstützung konnten Sie in Schule, Uni und Sport Ihre Potenziale entfalten. Wenn man sieht, was Sie daraus gemacht haben und was die Gesellschaft von Ihnen zurückerhält, würde ich sagen, war gut investiertes Geld. Aber wie viele kleine Benteles, sag ich mal, bleiben in unserer Gesellschaft unentdeckt, weil genau diese Unterstützung fehlt?
Ja, es ist schon ein großes Problem, dass unser Sozialstaat ehrlicherweise sehr gut ist und auch eine große Errungenschaft. Und das geht gerade viel zu oft verloren. Das war jetzt noch nicht das Problem. Mein Satz fing falsch an, da haben wir es schon. Das Problem ist aber, er ist oft nicht sehr zugänglich. Man muss sich super gut auskennen, um zu wissen, wo habe ich Leistungen, die mir zustehen, wo gibt es vielleicht auch Fördermöglichkeiten. Und es braucht immer Menschen aus der Familie, aus dem Umfeld, Kita, Schule, aus dem Sportverein, Musikverein, wo man auch immer sich so aufhält, die Potenziale sehen, die fördern und die eben auch wissen, wie zum Beispiel in meinem Fall, als Schülerin, die nicht sehen kann, war eben damals das Computersystem, wo ich eben die Texte auf dem Bildschirm mit den Fingern an so einem kleinen Gerät lesen konnte oder eine Sprachausgabe hatte. Dieses Computersystem hat deutlich über 10.000 Mark gekostet. Wir waren 2 Kinder, die nicht sehen. Das wäre für meine Eltern wirklich schon sehr viel Geld einfach gewesen, das sie nicht so einfach hätten aufbringen können. Und dass das eben von der Krankenkasse damals bezahlt wurde und später im Studium vom Inklusionsamt, das war schon extrem hilfreich einfach für unsere Bildungsteilhabe. Und wenn man sich jetzt vorstellt, Familien wissen über solche Dinge nicht Bescheid. Vielleicht auch bei kleineren Dingen. Die Kinder wollen sehr gerne Sport machen, aber die Familie hat sehr wenig Geld. Wissen wir das heute durch die ganze Statistik in der Inanspruchnahme der Bildungs- und Teilhabeleistungen für Kinder und Jugendliche, liegen die Quoten da sehr niedrig, weil viele Familien, genau die das bräuchten, davon nichts wissen, Sprachbarrieren haben und überhaupt keine Zugänge haben. Also da, finde ich, müssen wir wirklich einfach dringend drangehen, auf der einen Seite zu überlegen, wie reden wir und denken wir über diesen Sozialstaat, der eine Riesenerrungenschaft ist und auch uns allen gemeinsam gehört, und zum Zweiten, wie wir ihn zugänglicher machen für alle Menschen, dass sie nicht am Anfang schon an den Barrieren der Anträge, die ewig lang sind, an der Information, die fehlt, dass sie daran schon scheitern.
Gibt es auch innere Hemmnisse? Also Unterstützung anzunehmen kann ja auch das Gefühl auslösen, so ein bisschen in der Schuld des anderen zu stehen. Das ist die toxische Seite der Dankbarkeit. Kennen Sie von sich selbst oder von anderen dieses Phänomen, dass man sich so ein bisschen unwohl fühlt, Unterstützung anzunehmen, fast wie ein schlechtes Gewissen? Was tut man dagegen?
Also wo ich das sehr gut kenne, ist aus dem VDK, aus unserer Sozialrechtsberatung, dass gerade insbesondere ältere Frauen, denen wir in der Beratung sagen, sie haben Anspruch auf Grundsicherung im Alter, eben also auf Sozialhilfe sozusagen, weil die Rente so niedrig ist und nicht reicht, da tun sich ganz viele schwer, das zu beantragen und machen es am Ende oft auch nicht, obwohl wir ihnen sagen, sie hätten darauf einen Anspruch. Die schränken sich dann lieber ein, gucken, dass sie weniger Geld ausgeben, weniger Räume heizen, weniger teure Dinge machen, und schränken sich einfach lieber ein, weil die sagen, ich habe immer was gemacht, Kinder erzogen, gepflegt, was weiß ich, habe gearbeitet. Ich möchte jetzt nicht zum Sozialamt gehen, weil das für viele doch eine sehr beschämende Situation ist.
Jetzt sind wir endlich bei der großen Politik. Unser Sozialstaat wird reformiert heute, also während wir reden, beziehungsweise vorhin, während Sie Ihre Schnittchen gegessen haben, hat das Kabinett den neuen Gesetzentwurf zur Gesundheitsreform beschlossen. Der VDK hat vor kurzem gemeinsam mit 13 anderen Sozialverbänden, unter anderem der Caritas, für eine Stärkung des Sozialstaats geworben und dabei sehr konkrete Forderungen unterbreitet. Zum Beispiel, ich zitiere, eine solidarisch finanzierte Gesundheitsversorgung für alle, Betonung für alle. Wie unzufrieden sind Sie mit dem Paket, das heute auf dem Kabinettstisch liegt?
Also ich will mal
jetzt nicht vorwegnehmen, was nachher noch in den Meldungen kommt.
Nee, das ist gar kein Problem. Ich habe nämlich direkt vor unserer Veranstaltung hier noch die erste Pressesache freigegeben. Das kommt schon. Also ist gar kein Stress. Ich kann Ihnen das erzählen. Und ich hätte es auch sonst gemacht. Ich finde erstmal didaktisch gesehen, fangen wir mit den guten Dingen an, dass die Bundesregierung jetzt die Zuckersteuer erheben will auf gesüßte Getränke, finde ich absolut richtig, weil das auf der einen Seite ein präventiver Punkt ist, dass weniger, weil es eben dann teurer wird, zuckerhaltige Getränke getrunken wird. Wir wissen aus anderen Ländern, der Zuckergehalt in vielen Limonaden und anderen Süßgetränken wird dann auch reduziert. Und es ist dadurch auf der einen Seite, wie gesagt, präventiv, wenn das teurer wird, dass Menschen hoffentlich weniger davon trinken. Und wenn der Zuckergehalt reduziert wird, ist weniger ungesund. Und auf der anderen Seite kommt dadurch ein bisschen Geld in die Kassen. Jetzt sind das noch keine riesigen Summen. Und deswegen finde ich schon, müssen wir uns immer wieder auch darauf besinnen, zu schauen, was brauchen wir sonst noch. Es ist jetzt wieder rausgekommen aus dem Gesetzentwurf, die Reduzierung des Krankengelds. Auch das ist schon, finde ich, ein wichtiger Punkt, weil wir wissen natürlich alle, wenn man jetzt das Krankengeld ein bisschen reduziert, gibt es Berufsgruppen und Verdienst, Tranchen, wo das, oder Menschen mit einem guten Verdienst, die finden das auch nicht super, aber die, für die ist das nicht gleich ein Drama. Und das Interessante ist, aber das sind genau auch die Menschen, die vielleicht auch mal eher mit einer Erkältung noch zu Hause arbeiten und Homeoffice machen können. Aber gerade Menschen, die wirklich sehr wenig verdienen, die vielleicht nicht unbedingt krank zur Arbeit gehen können, irgendwo auf eine Baustelle oder ins Pflegeheim, für die ist es tatsächlich schon dramatischer, wenn das Krankengeld auch noch gekürzt wird. Das ist schon schwer vermittelbar. Und da würde ich mir schon von der Bundesregierung, wenn so ein Thema nochmal aufs Tableau kommt, viel mehr soziale Differenzierung wünschen. Mhm. Was auch wiederum eine wichtige Sache ist, zum Beispiel in dem neuen Paket, dass die Verdienstgrenzen angehoben werden, die Beitragsbemessungsgrenze nennt sich das etwas sperrig. Also wer mehr verdient, muss auch ein bisschen mehr einzahlen. Das ist insgesamt und an sich schon richtig, aber ich bin schon der Überzeugung, die Bundesregierung hätte deutlich weitergehen müssen. So hat sie zum Beispiel sich nicht dazu entschließen können, dass die ganzen Kosten, die entstehen für die gesamte Gesellschaft, wie zum Beispiel für Personen, die Grundsicherungsleistung erhalten, hätte wirklich aus Steuermitteln die Gesundheitskosten refinanziert werden müssen in die Krankenversicherung. Denn ich jetzt hier als gesetzlich Versicherte bezahle mit, genau, stattdessen wird der Bundeszuschuss gekürzt und ich bin gesetzlich versichert und bezahle das mit, Privatversicherte zahlen das nicht mit. Und um die eben auch, solange wir noch dieses Mehrklassen-Krankenversicherungssystem haben, um die Menschen mit einzubeziehen, muss man sowas wirklich aus Steuermitteln bezahlen. Und wie Sie sagen, der Bundeszuschuss wird reduziert. Also die Rechnungen und Rechenkünste von Lars Klingbeil sind mir auch echt ein Rätsel, muss ich sagen.
Glauben Sie denn, dass das überhaupt mit dem Solidarsystem funktionieren kann, solange ausgerechnet die Reichsten, sage ich mal, entweder geschont werden, warum gibt es überhaupt eine Beitragsbemessungsgrenze, oder sich ganz rauskaufen können aus dem Solidarsystem?
Ja gut, wenn Sie mir die Steilvorlage geben, dann mache ich mich jetzt Absicht. Hier drin richtig beliebt. Sind sicherlich auch nicht alle dafür, die private Krankenversicherung abzuschaffen. Ich werde es schon. Man kann ja privat gerne Zusatzversicherungen abschließen. Also das ist jetzt auch überhaupt nicht mein Problem, wer das möchte, für das Einzelzimmer und dass der Chefarzt kommt, Klammer auf, der vielleicht auch nicht die Hauptzahl der Operationen immer macht, aber wer gerne von dem operiert werden will, machen Sie das mal. Nee, wenn hier drin Chefärzte sind, Sie können sicherlich das auch gut. Also um Gottes Willen, mir geht es nur um den Witz. Aber tatsächlich ist es so, die solidarische Krankenversicherung ist für mich schon der Weg, wo wir irgendwann hin müssen. Das Problem ist halt immer, das fordern wir ja schon sehr lange. Ich bin Mitte 40, das wird schon so lange gefordert oder noch länger, wie ich überhaupt alt bin. Und ich befürchte, da immer noch genug Interessenkonflikte da sind und genug Personen, eben auch wie unsere Abgeordneten, die Beamtinnen und Beamte in Ministerien des Bundes, die die Vorlagen dafür schreiben müssen, was sind diese Personen, die allermeisten privat versichert. Und solange die dafür zuständig und verantwortlich sind, ist der politische Mut für die Abschaffung und Zusammenführung unserer Krankenversicherung in meinen Augen schon zu gering. Und ich werde da weiter für kämpfen, auch wenn mir viele sagen, das sind Windmühlen, ich werde da weiter mich für einsetzen, weil am Ende muss es uns immer darum gehen, und das ist auch für Privatversicherte ja ein richtiges und wichtiges Ziel, dass man das bekommt, was wirklich nötig ist. Und alle Privatversicherten kennen ja das Elend auch, dass die oft auch Dinge angeboten bekommen, die eigentlich nicht sein müssen. Also das Schöne ist ja, warum ich auch immer noch dafür werbe, dass auch viele Privatversicherten nicht nur von diesem System profitieren. Und deswegen hoffe ich schon irgendwann, dass sich die politisch Verantwortlichen da mal auch den gesellschaftlichen Mehrheitsmeinungen doch ein bisschen mehr anschließen und hier endlich die Zusammenführung beschließen.
Genau dieses Kämpfen, von dem Sie gerade sprachen, dass Sie sich weiterhin vornehmen. Sie sagen ja, dass Sie die Möglichkeit haben, als Sozialverbandspräsidentin mit Politikern über ganz konkrete Gesetzesentwürfe zu diskutieren. Da hätte ich jetzt gerne mal von Ihnen einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Wie läuft das konkret? Also Sie werden ins Ministerium vorgeladen, man fragt Sie um Ihre Einschätzung, werden Sie verstanden, sind Anliegen von Ihnen in den heute verabschiedeten Gesetzentwurf eingeflossen? Wie läuft das praktisch?
Also praktisch läuft es genauso ab. Wir bekommen eine Einladung, vereinbaren einen Termin, gehen ins Ministerium. Dann haben die Ministerinnen und Minister ihre Mitarbeitenden dabei und ich auch. Und dann diskutieren wir die wichtigsten Anliegen. Und zum Beispiel hatten wir gerade ein Gespräch mit jemandem aus dem Ministerium für Klimaschutz und Umwelt. Das war früher, muss man ja immer, die Konstellationen sind immer andere, also aus dem Umweltministerium. Und das war super spannend, weil wir dort über die Förderung von Personen gesprochen haben, die eben auf erneuerbare Energien in ihren Heizungen umstellen wollen. Und das Spannende war, da haben wir als Vorschlag eingebracht, Menschen mit sehr wenig finanziellen Mitteln, die aber Eigenheim besitzen, brauchen eben Kreditmöglichkeiten, auch wenn sie vielleicht schon älter sind, damit sie dann die Wärmepumpe einbauen können. Und es bräuchte eigentlich Lösungen dafür. Heute ist ja jemand von der Bank da, vielleicht ist es ja für Sie spannend. Es bräuchte Lösungen für diese Menschen, dass die Kredite eben vielleicht nur in einem kleinen Maß im Moment zurückgezahlt werden und erst wenn die Häuser verkauft, verschenkt, an andere Personen übergehen, dass dann eben die Hauptrückzahllast zugreift. Das wäre für uns eigentlich ein ganz spannender Vorschlag, den hat die Staatssekretärin mitgenommen. Und wir haben auch in anderen Gesetzgebungsverfahren...
Ist er jetzt drin oder nicht?
Nein, das kann ich Ihnen noch nicht sagen, weil sie hat ja erstmal den Vorschlag mitgenommen, lässt den ausarbeiten, so schnell geht es ja nicht. Hier bei dieser ganzen Gesundheitsthematik, klar, ist es immer schwer zu sagen, was war der VdK ganz allein? Das ist dann immer ein bisschen wie im Fußball, wir haben gewonnen und die haben verloren. Also gestern haben die Bayern verloren. Mal gucken, ob wir dann nächste Woche gewinnen, oder? Das kennen wir ja alle. Und das Problem haben wir natürlich auch hier. Wir haben uns natürlich als VdK intensiv dafür eingesetzt, dass das Krankengeld nicht gekürzt wird, weil wir einfach das für unsere Mitgliedschaft, und es sind nun mal viele Menschen, die nicht wahnsinnig hohe Gehälter haben, als ein Riesenproblem sehen. Dass es wieder rausgekommen ist, da kann ich mir jetzt schon auch auf die Schulter klopfen, mache ich mal. Aber es waren auch viele andere da nicht für, die Gewerkschaften, und das finde ich auch heutzutage einfach das Wichtigste. Sie hatten vorher unser Bündnis, wo auch die Caritas ein Bündnismitglied ist und wir auch. Für mich ist heute politische Arbeit weniger, dass es nur wir sind, nur der VdK, sondern dass wir wirklich als Organisationen aus den Sozial- und Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, Umwelt- und Mieterschutz, dass wir da so gut zusammenarbeiten. Das ist eigentlich für mich heute auch ein ganz großer Gewinn.
Nochmal allgemeiner ins Politische. VdK steht für Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands. Auch heute sind wir wieder in Kriege involviert, militärisch vor der Haustür in der Ukraine, digital und durch Drohnenstörmanöver auch durchaus im eigenen Land. Und natürlich spüren wir alle sofort die Folgen des Irankriegs für die Lieferketten. Da hat das K im Namen des VdK, das wurde in den letzten Jahrzehnten seltenst mal ausgeschrieben, sage ich mal, fast wieder eine neue Aktualität. Wer sind in Deutschland die Kriegsbeschädigten von heute?
Also erstmal nennen wir uns seit den 90er nur noch Sozialverband VdK. Wir haben zwar die Buchstaben noch, aber nutzen tatsächlich nur noch die drei Buchstaben mit Sozialverband und haben aus unserem Namen auch in der Satzung eigentlich den Krieg gar nicht mehr drin. Aber das ist natürlich eine große Herausforderung, mit der wir uns auch immer mehr beschäftigen, dass wir natürlich auch in Deutschland immer noch wenige, aber Menschen haben. Ich habe zum Beispiel einen Herrn neulich kennengelernt, der eben eine posttraumatische Belastungsstörung hat, aus einem Einsatz damals noch in Afghanistan, als die Deutschen, als das deutsche Militär dort noch aktiv war. Aber klar, wir haben heute halt natürlich im VdK eher die anderen Themen, die präsent sind. Immer mehr Menschen, die wegen psychischer Beeinträchtigung, Erkrankung, Erwerbsminderungsrente beantragen. Menschen mit Behinderungen, die an der Teilhabe im Beruf behindert sind und mehr Unterstützung brauchen durch Reha, durch Hilfsmittel, durch Arbeitsassistenz. Das sind heute viel mehr unsere Themen. Aber klar ist auch dieses Thema Friedenssicherung, sozialer Frieden, aber auch globaler Frieden sind schon Themen, mit denen wir uns natürlich auch beschäftigen. Wo wir uns viel drüber unterhalten und wo wir alle meines Erachtens unseren Beitrag zu leisten können und müssen, dass wir hier eben nicht ein Land sind und in der Welt leben, wo irgendwann auch der Krieg wieder Anlass ist für noch mehr Menschen, die verwundet sind, versterben, die noch mehr Hinterbliebene hinterlassen, die wir versorgen.
Jetzt haben wir Viertel vor. Ich würde dann gleich mal für ungefähr eine Viertelstunde auch Fragen aus dem Saal zulassen. Ein, zwei kurze Antworten kriegen wir vielleicht vorher noch hin.
Der Hinweis kam an, also
ja. Der Wink mit dem Zaunfall. Ja, ja. Wir interessieren uns hier besonders für Bildung. Ich bin da über einen Satz gestolpert in Ihrem Buch. Da haben Sie geschrieben, Kinder sind nicht etwa arm, weil sie keine Bildung bekommen, sondern Kinder bekommen keine Bildung, weil sie arm sind. Können Sie das kurz erläutern?
Also in Deutschland hängt einfach der Bildungsstand und die Bildungsmöglichkeiten der Kinder intensiv mit ihrer Herkunft zusammen. Das haben wir leider nie durchbrechen können. Wir haben leider nie geschafft, so gut zu fördern, dass das Aufstiegsversprechen für alle Kinder Realität wird. Es gibt immer die positiven Ausnahmebeispiele, Kinder, die sich doch hochgearbeitet haben. Aber ich selber komme aus einer Familie, wo beide Eltern kein Abitur haben. Wir haben alle drei Abitur gemacht. Wäre jetzt eine lange Geschichte, für die meine kurze Antwort keine Zeit hat, aber das ist eher untypisch. Und ich finde, wir haben da als Gesellschaft einfach einen Riesenauftrag, weil wir haben jetzt ja auch nicht so viele andere Rohstoffe in Deutschland. Deswegen uns wirklich mal intensiv Gedanken über unsere Bildungschancen zu machen, ist eigentlich ein jahrzehntealter Auftrag, den wir aber schlecht annehmen. In der Inklusionsdebatte geht es immer nur darum, wie viele Schulbegleiter jetzt da sind, ob die zu teuer sind, ob die uns stören und ob die Kinder überhaupt mit Behinderung in der Regelschule klarkommen, mit 35 Klassenkameradinnen und Kameraden. Aber dann endet die Diskussion schon fast wieder. Und das finde ich super schade, weil wir haben sehr viele Möglichkeiten. Wir haben auch viele tolle, motivierte Menschen, Lehrerinnen und Lehrer, die auch gute Ideen haben. Vielleicht sollten man die Menschen, die sich viel mit Bildung befassen, da auch mal mehr einbeziehen. Das wäre, glaube ich, eine gute Sache.
Mhm. Ein prägnanter Satz, der mir auch hängen geblieben ist, ich will politische Veränderungen schaffen, ganz lapidar. Haben Sie mal dran gedacht, Spitzenkandidatin der SPD, der Sie angehören, für die nächste Landtagswahl zu werden?
Nee, da hat die SPD auch nicht dran gedacht.
Die Antwort war kurz. Frau Bentele, ich würde jetzt für ungefähr eine Viertelstunde
fragen. Der Franz Maget ist da, fragen Sie den mal nach seiner Meinung. Der Franz hat da bestimmt was zu sagen.
Ich würde jetzt
in der SPD gibt es andere ganz tolle Leute, wollte ich noch dazu sagen. Die brauchen mich gar nicht unbedingt.
Jetzt haben wir Zeit für eine Viertelstunde Saalfragen. Ich kann mir vorstellen, dass es da einige gibt, vielleicht von Xaver-Peter-Anteil, dachte ich mir schon, der, jetzt will ich das nicht sagen, Kontra gibt, aber doch zumindest was Komplementäres daneben legt oder so. Aber vorher nochmal ganz kurz umgekehrt an Sie. Ich habe bei Ihnen vorhin vorgestellt, was das für ein Publikum ist, wir haben darüber gesprochen. Und wenn diese Runde ja schon mal beisammensitzt, haben Sie eine Frage an das Publikum, also Saalfrage mal umgekehrt gedacht?
Saalfrage umgekehrt gedacht wäre meine Grundfrage tatsächlich, wie groß sehen Sie die Gefahr für unsere Demokratie gerade? Wir sehen in den USA, denen wir immer ein paar Jahre hinterher sind, was da gerade passiert. Und mir macht das große Sorgen. Umgekehrte Frage. Und Sie sind ja alle aus verschiedenen Perspektiven, aus Kirchen, aber auch der Wirtschaft und so weiter. Wo sehen Sie unsere größten Gefahren und vielleicht auch unsere größten Beiträge, die wir leisten können?
Mag jemand aus dem Saal auf diese Frage von Verena Bentele antworten? Bitte, Kerstin Selina.
Eine der großen Gefahren der Demokratie ist, die AfD oder Rechtsextreme beeinflussen die Art, wie wir in Parlamenten miteinander umgehen, wie wir in der Gesellschaft miteinander umgehen, aber auch wie wir in der Justiz miteinander umgehen. Ich finde, eine schnelle Justiz ist wichtig, eine gut ausgestattete Justiz ist wichtig. Und wenn Rechtsextreme es schaffen, diesen noch sehr für gut gehaltenen Bereich Justiz auch noch irgendwo in der gesellschaftlichen Debatte als funktioniert nicht darzustellen, das ist, glaube ich, noch eine Säule, wo wir wirklich drauf aufpassen müssen.
Alles klar, das war die Antwort. Eine Antwort aus dem Saal, exemplarisch für viele. Die anderen geben wir dann gleich nachher noch draußen geben. Ich habe jetzt 4 Wortmeldungen und wenn wir gut sind, kriegen wir die auch alle durch. Sie merken, die Antworten auch nicht kürzer als Sie. Ne?
Ja, alles gut, das ist doch wunderbar. Wir wollen hier diskutieren, wir wollen ja einen Austausch.
Genau, bitte sehr, Herr Peter Anderl.
Ja, Sie haben angesprochen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, einen schönen Gruß aus der Nachbearbeitung dieses Audios. Weil wir für die Saalfragen kein Mikrofon hatten, sind sie auf dem Mitschnitt leider kaum zu hören. Ich lese sie also hier im Audio jetzt jeweils in einer Kurzfassung vor. Saalfrage 1. Frau Bentele, Sie haben Aufstiegsszenarien für die Kinder angesprochen. Da wird immer wieder das Abitur als höchstes Aufstiegsziel genannt. Ich bin auch dafür, dass möglichst viele das Abitur machen, aber wir sollten doch mehr auf die Talente unserer Kinder Rücksicht nehmen. Es muss doch nicht jeder Abitur machen, um in der Gesellschaft ein vollwertiger Mensch zu sein.
Das ist super. Also ich kann Ihnen jetzt was verraten, was auch kein Geheimnis ist. Ich komme ja vom Bauernhof. Ich bin ja eine Bauerntochter vom Land und komme aus einem kleinen Dorf am Bodensee. Und die Menschen, die da auch gut Geld verdienen, Gott sei Dank, denen es ja richtig gut geht. Die allermeisten sind davon Handwerker. Also deswegen ist für mich Aufstieg gar nicht unbedingt, und da sind wir uns voll einig, Sie wurden mir angekündigt als jemand, der mir vielleicht Kontra gibt, aber jetzt sind wir uns sogar noch einig. Es wird hier immer schöner, weil ich bin total bei Ihnen. Für mich ist Aufstieg auch nicht zwingend oder gar nicht, ein Abitur zu machen. Ich war auch selber erst auf der Realschule, habe dann Abitur gemacht. Aber ich finde persönlich Aufstieg eher das Versprechen, dass man Menschen bestärkt, dass sie ihre Fähigkeiten kennenlernen, dass sie sie kennen, dass sie sie nutzen können, dass sie was finden, was ihnen Freude macht, wovon sie gut leben können und dass sie in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, in dem Bürokratie-Dschungel gut klarkommen. Ich finde, das ist viel relevanter als der Schulabschluss, den man macht, sondern eben, was man damit macht und was man damit anstellt, ist eigentlich das zentrale Thema.
Vielen Dank. Saalfrage 2. Sie haben gesagt, dass Sie auch Coaching-Weiterbildung gemacht haben. Stellen Sie sich vor, es ruft Sie ein Bundespolitiker an und möchte sich von Ihnen coachen lassen. Bei welchem Politiker, bei welcher Politikerin würden Sie sich am meisten über diesen Anruf freuen?
Darf ich die Frage interpretieren, auch wo wäre es nötig? Also können wir uns darauf einigen?
Der stellt genauso gemeine Fragen wie ich.
Ja, genau. Wo würde ich mich wirklich freuen? Also freuen würde ich mich ehrlicherweise bei sehr vielen, natürlich aus demokratischen Parteien. Wir als Sozialverband und ich als Person spreche nicht mit Rechtspopulisten und Rechtsextremisten und Extremisten aller Art. Deswegen da würde ich auflegen. Aber bei allen anderen würde ich mich schon erstmal prinzipiell freuen und würde den Anruf auch gerne annehmen. Und würde erstmal, wie das ein guter Coach macht, nach dem Ziel fragen. Was ist dein Ziel? Willst du dich vor allem durchsetzen? Willst du vielleicht aber auch transparenter sein, die Dinge besser erklären können? Willst du authentisch sein? Willst du bei deiner Linie bleiben, gute Lösungen finden? Ich würde erstmal die Frage nach dem Ziel stellen. So würde ich schon mal starten. Und deswegen, also wenn Sie Katharina Reiche meine Nummer geben wollen, komm mal ins Geschäft. Weil die bräuchte das Coaching schon relativ dringend, würde ich sagen. Also und andere bestimmt auch. Aber ich nenne jetzt einfach mal Sie. Und ja, da gibt es in Bayern vielleicht auch ein paar Connections. Also nicht direkt zu mir oder so. Naja.
Saalfrage 3. Wir müssen uns alle darauf einstellen, dass das Wirtschaftswachstum und unser Reichtum nicht mehr so zunehmen werden wie in den vergangenen Jahren, sondern dass wir damit einem gewissen Rückgang fertig werden müssen. Wenn wir eine Spaltung unserer Gesellschaft verhindern wollen, dann müssen wir Solidarität und Gerechtigkeit fördern zwischen den verschiedenen Gruppen, die ja alle Verluste hinnehmen müssen. Und wir müssen genauer erklären, warum und dass es notwendig ist.
Ich nehme das jetzt einfach mal kurz auf und sage, vielleicht kommentieren zwei Sätze dazu. Ich finde schön, dass Sie das ansprechen, weil die Frage ist ja immer, wie bereiten wir A, die Menschen drauf vor und B, wer trägt welchen Beitrag? Und die Gefahr im Moment ist halt riesig, gerade mit den 17 Cent Steuerreduzierung auf Mineralöl. Ist es ja immer so eine Herausforderung. Es ist ja nicht ganz unbegründet der Verdacht und die Befürchtung, dass das nicht unbedingt und in voller Höhe bei den Menschen ankommt, die wenig Geld haben, auf dem Land wohnen und das Auto brauchen, um überhaupt von A nach B zu kommen. Und gerade für die Menschen, die auch Herr Peter Annal Sie vertreten, ist es ja relevant. Für meine Eltern, da fährt überhaupt nichts hin. Da gibt es keine U-Bahn, wo ich herkomme. Meine Eltern haben zum Glück ein E-Auto, aber als Biobauern. Aber es ist trotzdem so, dass die ohne das Auto gar nichts machen können. Und deswegen ist die Gefahr, dass dann große Konzerne, Personen mit viel Aktienbestand davon mehr profitieren. Im Moment auch von solchen Krisen ist schon sehr groß und da erwarte ich mir persönlich schon sehr mutiges, aber auch konsequentes Gegensteuern. Und das bedeutet halt schon auch, dass man irgendwann an ganz große Vermögen, sehr große Erbschaften ran muss, weil ja, ich meine, das Arbeitseinkommen höher besteuert wird als vererbtes Vermögen oder Aktienerträge, das kann man sich ehrlich gesagt schon fragen, ob das der richtige Weg ist, um diese soziale Spaltung, die wir in vielen Regionen der Welt ja schon tagtäglich vor Augen geführt bekommen, um die hier zu vermeiden.
Saalfrage 4. Wir haben in den letzten Jahren von rechts außen schlimme Diffamierungen der Entwicklungszusammenarbeit erlebt. Das Erschreckende ist für mich, dass jetzt tatsächlich auch bei der Entwicklungszusammenarbeit gekürzt wird und diese Haltung offenbar die Mitte der Gesellschaft und die Mitteparteien erreicht hat. Meine Frage an Sie: Beschränkt sich Ihr politisches Engagement für Menschen mit chronischen Erkrankungen, mit Behinderungen etc. auf Deutschland oder sehen Sie das auch als globale Verantwortung?
Also im Moment in meinem Sozialverband VDK sind wir deutschlandweit aktiv. Ich war aber lange Botschafterin auch oder kann da jetzt gerade aus Zeitgründen nicht mehr so viel machen, eben der Christoffel-Blinden-Mission und habe deswegen auch viele Einblicke bekommen durch eine Reise nach Togo beispielsweise, eine andere Reise nach Tansania, wie dort eben Menschen mit Behinderungen Unterstützung erfahren durch lokale Projekte und bin voll bei Ihnen. Die Diffamierung, die da in den letzten Jahren stattgefunden hat, die wirklich vollkommen unangemessen und auch menschenverachtend ist, da hilft es schon auch hier in Deutschland intensiv gegenzuarbeiten politisch, was wir auch als VDK tun. Wie gesagt, Sie sind da noch mehr Fachexpertin als ich, aber für mich ist schon auch klar, weil ich das eben gesehen habe, zum Beispiel in Togo, was wir erreichen können damit, wenn dort zum Beispiel alleinerziehende Frauen, die entweder selbst eine Behinderung haben oder Kinder mit Behinderung haben, die ganz oft alleine waren und eben keinen Partner mehr hatten an ihrer Seite, was man für die tun konnte durch einen Mikrokredit, dass sie ihr eigenes Geschäft aufmachen konnten, um so eine Lebensgrundlage zu haben, was da eben wirklich jeder Beitrag auch bewirken und fruchtbar machen kann, das war schon richtig schön. Deswegen ist auch für mich das in Deutschland ein Thema, wo wir auch als Deutscher Behindertenrat beispielsweise, also als Aktionsbündnis mit der Ministerin für Entwicklungszusammenarbeit demnächst ein Gespräch haben. Mhm.
Die Saalfrage Nummer 5 kam von Franz Maget. Er sagte, zur Demokratie gehört Menschenwürde, Solidarität und Teilhabe. Was mich erschreckt, ist, dass viele Menschen, die genau darauf am allermeisten angewiesen sind, aus irgendwelchen Gründen rechtspopulistischen oder rechtsextremen Parteien zuneigen. Auch der VDK vertritt Mitglieder, die eben auf Teilhabe, gesellschaftliche Solidarität und letztlich auf Demokratie besonders angewiesen sind. Wie schafft ihr es, diesen Leuten zu erklären, dass Rechtspopulisten genau das Gegenteil von dem vorhaben, was diese Menschen tatsächlich brauchen?
Genau, der Franz, du hast den Finger jetzt in die Wunde gelegt, die ganz groß ist bei uns allen, weil wir versuchen das auf verschiedenste Weise mit Beispielen, mit Hinweisen darauf, was deren Forderungen sind, zum Beispiel zur Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung, zur Ausgrenzung und Diffamierung von Menschen, die woanders herkommen, wo wir alle wissen, ohne diese Menschen, die hier sind und hier arbeiten, würde vieles gar nicht mehr funktionieren. Also wir versuchen das immer, wie viele andere auch, über Beispiele, über Personen, über gemeinsame Erfahrungen, aber es ist leider verdammt schwer und ich habe das Patentrezept nicht. Und wir versuchen natürlich auch immer durch unsere Forderungen, indem wir dann die Forderung auch damit verknüpfen, was wäre die Konsequenz, wenn sie erfüllt oder nicht erfüllt wird, den Menschen damit das klarer zu machen, wie sie Wahlentscheidungen treffen können, was sie selber tun können für die Demokratie. Mhm. Aber wir sehen, und das ist die leider nicht sehr schöne Erkenntnis, die wir alle ja teilen, dass immer mehr Menschen auch wirklich aus der Mitte, egal ob es aus meinem Dorf ist oder aus der Wählerschaft der SPD oder wo auch immer wir hinschauen, aus dem VDK, zu AfD und anderen Extremisten hinneigen, weil sie sich davon irgendwas an einfachen Lösungen versprechen. Und ein Teil des Rezepts kann, glaube ich, schon noch sein, das, was wir wirklich wollen und was für uns richtig und wichtig ist, einfacher und besser zu erklären. Also das auch auf Ihre schöne Frage vorhin mit dem Brückenbauen, das sehe ich schon noch als eine meiner Aufgaben im VDK oder in auch medialen Auftritten, die Dinge so ein bisschen so gut zu erklären und einfacher, dass die Menschen sie auch verstehen. Es geht nicht immer darum, politische Inhalte so zu erklären, dass am Ende keiner mehr schnallt und die Menschen vor der Talkshow sitzen und denken, hä, was meint sie denn eigentlich jetzt, was bedeutet das für mich? Das ist auch ein großer Beitrag, den wir alle leisten können.
Saalfrage 6 gibt den Hinweis, übers Ehrenamt gibt es doch ganz viel Bildung für junge Leute, dass sie den Gefahren für die Demokratie entgegenstehen.
Das kann ich auch nur unterstreichen, weil Ehrenamt ermöglicht uns allen ja Erfahrungen mit Menschen, denen wir sonst nicht über den Weg laufen, die wir sonst nicht sehen. Und das ist wirklich super wertvoll. Aus meinem kleinen Dorf da am Bodensee, wo ich herkomme, da sind alle, also ich bin so aufgewachsen wie Sie, da sind alle bei den Landfrauen, beim, was weiß ich, im Pfarrgemeinderat, mein Vater und jeder ist da irgendwo engagiert. Und das war für mich dann ganz offensichtlich auch prägend.
Und da ist der VDK ja wirklich fantastisch aufgestellt, was das Ehrenamt betrifft. Ja. Jetzt mache ich hier den Cut. Vielen, vielen Dank für Ihre Beteiligung. Das fand ich jetzt ganz spannend und auch rund. Sie haben in Ihrem Podcast in guter Gesellschaft, übrigens, was für ein geiler Titel, lassen Sie Ihre Gäste gerne halbe Sätze ergänzen. Das mache ich jetzt heute mal mit Ihnen zur Strafe quasi und auch, um dann eine Methode zu haben, mit der man die Antworten noch wirklich begrenzen kann. Ich fange an, Sie machen weiter. Erster Satz, die Olympiabewerbung Münchens sollte
erfolgreich sein.
Ich mag die Deutsche Bahn für,
dass sie mich nach, von A nach B bringt, sie dürfte nur pünktlicher sein.
Wenn ich ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro hätte, würde ich
das Geld in gute Bildung für alle Kinder und Jugendlichen stecken, wozu auch die Förderung im Bereich Sport, Kultur gehört, aber vor allem in Bildung.
Nach einem anstrengenden Arbeitstag brauche ich zur Entspannung
ein paar Laufschuhe und gehe eine Runde joggen.
Das ist das Gegenteil von Entspannung.
Nee, das ist Entspannung. Für mich ist das super.
Im Programm der katholischen Akademien sollte
bei den Mittagsbegegnungen hier im Schloss auch wirklich das Thema gesellschaftliche Veränderungen immer im Mittelpunkt bleiben, da habe ich auch gar keinen Zweifel. Aber ich finde gerade diese Themen auch wirklich frei zu diskutieren, frei von Vorurteilen, eine wichtige Leitlinie.
Von der Kirche wünsche ich mir
ganz viel, Punkt. Ausrufezeichen. Ich wünsche mir mehr Frauen, die in der Kirche wichtige und relevante Funktionen, also wenn wir bei der katholischen Kirche mal bleiben. Also ich bin auch noch nicht ich bin noch katholisch, wollte ich eigentlich sagen. Ich rede mich gerade um Kopf und Kragen.
Jetzt, Sie sollen nur den einen Satz fertig machen.
Ach so, da kommen wir noch zu.
Sie können das nochmal sortieren.
Und
auf das Thema zurück.
Ich wünsche mir, dass Kirche wirklich die Menschen aufnimmt, abholt, wo sie sind, bestärkt und eben auch in gesellschaftlichen Themen bildet.
Nächster Satz: Oh lieber Gott, bitte mach das.
Unser Sozialstaat bezahlt wird durch höhere Vermögens- und Erbschaftsbesteuerung.
Abgesehen davon, dass das natürlich eine pathologische Form des Bittgebets war, die ich unterstelle. Allerletzter Satz: Hoch die
erneuerbaren Energien, ich war letztes Wochenende hier auf einer Demo zum Thema erneuerbare Energien retten und es war mega cool, dass da ältere, jüngere Menschen, ganz unterschiedliche Menschen zusammenstanden und sich für erneuerbare Energien ausgesprochen haben. Und da kann ich dann auch noch hoch die Tassen hinzufügen, aber auch hoch auf die erneuerbaren Energien, was mich als umweltbewegter Mensch auch interessiert.
Ich hatte überlegt, ob hoch die Tassen oder hoch die internationale Solidarität kommt.
Ach so, gut. Weder
also,
noch.
Jetzt, wir als katholische Einrichtung haben natürlich auch mal unseren besonderen Blick auf die Welt, ist jetzt gerade schon ein bisschen angeklungen. Sie verkörpern, denke ich, Werte, die genuin christlich sind. Hoffnung und Zuversicht strahlen sie aus. Wachsen durch Scheitern, sage ich mal. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Selbstbewusstsein und Nächstenliebe, sich angenommen wissen. Dass Sie katholisch sind, haben Sie gerade schon gesagt, das ist auch bekannt, aber ich habe dazu sonst fast nichts gefunden. Was wir nicht wissen ist, ist das für Sie mehr als eine formale Mitgliedschaft? Sind Sie dezidiert christlich sozialisiert? Spielt der Glaube für Sie im Alltag da, wo Sie gestalten können, eine Rolle? Ist das Evangelium Kriterium bei Ihnen?
Wo fange ich da jetzt an? Also ich bin christlich sozialisiert. Sie kriegen eine gute Antwort. Hoffe ich mal. Ich gebe mir Mühe dafür. Also ich bin christlich sozialisiert. Ich war in meiner Kindheit und Jugend mit vielen Menschen unterwegs in meiner Familie, die sehr kirchlich engagiert sind, im Kirchenchor, Pfarrgemeinderat und so weiter. Meine erste Schule für blinde Menschen war eine ehemalige Klosterschule, wo immer noch auch Pater und Klosterschwestern gewohnt haben und auch Teile der Unterstützung von uns übernommen haben. Und meine Oma hat mich mit 9 Jahren mit nach Lourdes genommen. Auch das gehört zu meiner Sozialisierung als pubertäre Jugendliche. Die Antwort wird also nicht ganz kurz. Als pubertäre Jugendliche habe ich dann die Oma gefragt, was meinst du eigentlich, dass da eine Wunderheilung eintritt oder was? Hast du echt ernsthaft gedacht, ich gehe da raus und kann wieder gucken, wenn einmal das Wasser da funktioniert? Also ich wollte meine Oma provozieren und meine Oma hat mir die, finde ich, super schlaue und gute Antwort gegeben. Nein, ich wollte einfach nur, dass du mehr Kraft bekommst fürs Leben. Und ich fand die Antwort echt sensationell gut. Und das prägt vermutlich auch, oder nicht vermutlich, weiß ich, bis heute mein Verständnis. Ich kenne viele biblische Geschichten. Ich kenne das Evangelium einigermaßen gut, würde ich sagen. Nicht so gut wie Sie sicherlich, aber ich bin schon so bewandert, dass ich auch vieles über christliche und aus anderen Religionen beschäftige ich mich auch viel mit, was ja heute auch nicht ausbleibt und finde ich auch schön ist, dass wir mehr auch über jüdisches Leben, über den Islam und über andere Religionen uns unterhalten, beschäftigen. Und es treibt mich schon sehr um, aber mich treibt ja vor allem immer um, wie wir diese Werte wirklich auch leben, verkörpern und was die für uns heute bedeuten. Also ich versuche eher für mein Leben und für mich die Übersetzungsleistung hinzukriegen, was das eigentlich für mich bedeutet, mich auch entsprechend zu verhalten. Und habe da auch in meinen Augen ganz gute Vorbilder in meiner Familie. Das mag er immer nicht so, aber für mich ist mein Vater beispielsweise wirklich ein gutes Vorbild, weil der ist ein absoluter Menschenfreund und ist ein Mensch, der einfach in seinem Herzen das gut lebt. Und ich bin manchmal seiner Meinung nach schon sehr viel emotionaler und sollte mich da noch sehr viel mehr im Griff haben und so. Auch wie ich manchmal über Menschen denke und spreche, da würde mein Vater mir jetzt wahrscheinlich sagen, naja, da kann man noch ein bisschen ran an die Nächstenliebe. Aber insgesamt sage ich immer, wenn ich mal in deinem Alter bin, habe ich das auch noch mehr im Griff vielleicht. Und insgesamt finde ich es aber für mich spannend, da auch immer eine Auseinandersetzung zu haben.
Sie sind einmal beim Skirennen schlimm und gefährlich gestürzt, hätte fast Ihre Karriere beendet. Hat Ihnen bei der Verarbeitung dieser Unfallerfahrung der Glaube geholfen?
Also mir hat mal mindestens Vertrauen geholfen und der ist ja schon nah am Glauben. Mhm.
Jetzt hätte ich von außen Ihr Verhältnis zur Kirche als ein bisschen ambivalent eingeschätzt. Also einerseits ist die Kirche verbündet in vielen sozialen Fragen. Vieles, was Sie heute sagen, hätte auch von Kardinal Marx kommen können. Andererseits ist die Kirche intern und strukturell nicht gerade ein Hort der Gleichberechtigung. Welche Seite überwiegt bei Ihnen, wenn Sie auf die Kirche schauen?
Ich finde schon... Also ich setze mich schon oft kritisch mit der Kirche auseinander, aber wie gesagt, ich bin ja auch immer noch Teil der Kirche und dann darf man sich ja auch kritisch auseinandersetzen oder sollte das vielleicht sogar, ich habe es ja vor kurz gesagt, die Rolle, die Frauen spielen, die Möglichkeiten, die eben auch Menschen dort haben, das finde ich herausfordernd. Und wenn man dann noch an Weihnachten und Ostern, was jetzt eine individuelle Sache ist, aber in die Kirche geht und der Pfarrer vom Dorf dann über Krieg und Tod predigt, finde ich es schwierig. Also wir hatten neulich eine Diskussion auch in der Familie an Ostern dazu, wo ich gesagt habe, Leute, wenn ich da schon herkomme, will ich was Positives hören. Also ich fand das irgendwie für mich ein bisschen unglücklich, aber wie gesagt, das ist ja auch eine individuelle Sache, die man jetzt nicht so über einen Kamm scheren darf. Aber insgesamt, was die Strukturen angeht, bin ich schon kritisch und hoffe und freue mich darüber, wenn wirklich auf der einen Seite wirklich auch die Werte, die nach außen getragen werden, gelebt werden. Ja. Und das bedeutet eben auch schon mehr Teilhabe und Beteiligung unterschiedlichster Menschen.
Die Kirche erfährt aktuell einen gravierenden Mitgliederschwund. Ihr VDK verzeichnet einen fulminanten Mitgliederzuwachs. Haben Sie strategische Tipps für uns?
Also eigentlich haben wir auch Gemeinsamkeiten. Es gibt in der Kirche und im VDK Anlässe zum Feiern. Das mögen unsere Leute auch schon sehr gerne im VDK. Wenn Veranstaltungen, so Kreisversammlungen sind mit Essen und Trinken, das zieht eigentlich schon immer, aber das kann die Kirche ja eigentlich auch.
Drum gleich die Schnittchen, ja.
Dann würde ich aber sagen, ist ein wichtiges Thema, dass wir versuchen, wirklich die Menschen zu unterstützen, ganz pragmatisch, auch durch Rechtsberatung und durch Informationen, die wir ihnen geben über den Sozialstaat und viele gesellschaftlich relevante Themen. Vielleicht ist die Informationsweitergabe und konkrete Unterstützung so ein Thema, das für viele Menschen den VDK attraktiv macht. Und was in meinen Augen schon auch wichtig ist, dass wir versuchen, wirklich auch sehr transparent zu sein. Auf der einen Seite, was unsere Haltung, die politischen Themen angeht, aber auch, wie wir eben arbeiten, ist hohe Transparenz, finde ich, auch ein wichtiges Gut. Das waren jetzt keine Tipps an die Kirche, das war jetzt die Bewertung meiner eigenen Arbeit. Ich möchte das hier nur mal klarstellen,
ja,
dass da nichts gepostet wird nachher. Genau.
Und die KI rausfällt,
weil ich glaube, sie kennt sich da besser aus in kirchlichen Dingen. Aha. Und da sollte ich mich mit Tipps wahrscheinlich zurückhalten. Aber ich kann Ihnen ja mal sagen, wie wir arbeiten und was unser Thema ist.
Völlig fair, dann ist die Übertragungsleistung ist halt unser Job.
Genau.
Noch zum Schluss vielleicht, Sie haben da zwei Facetten oder zwei Seelen oder Lungenflügel in Ihrer Brust. Als Sozialpolitikerin ist Solidarität bei Ihnen ganz, ganz oben. Als Sportlerin mögen Sie das Kompetitive, den Wettkampf, andere ausschlagen, besser sein. Wie passt das zusammen? Oder vielleicht, wie kann man unterscheiden, was gehört wohin? Wo ist das Kompetitive besser und wo das Solidarische?
Ich finde, das passt ganz wunderbar zusammen, weil im Sport gibt es ja Regeln. Meine erste Sportart war gar nicht Skilanglauf, sondern Judo. Und im Judo, mit 8 Jahren habe ich das gestartet, in einem Verein, in meiner ersten Schule. Und im Judo fängt jeder Wettkampf damit an, dass man sich vor seinem Gegner verbeugt, also zeigt ihm erstmal seinen Respekt und dann hat der Wettkampf Regeln. Und das ist im Skilanglauf auch so. Ich habe mich einmal bei einem Langlaufwettkampf verlaufen, also nicht ich, sondern mein Begleitläufer sich mit mir, ich bin halt hinterher. Und wir haben die originale Strecke 12 Meter verlassen, erlaubt wären 9 gewesen, wir sind disqualifiziert worden. Und an dem Tag wäre ich eigentlich Weltmeisterin geworden. Und klar war es für mich in dem Moment super ärgerlich, aber Quintessenz ist ja, so ein Sport hat nun mal Regeln und der Wettkampf endet, nachdem alle über die Ziellinie gelaufen sind und im besten Fall war der Wettkampf fair und danach geht es wieder um andere Themen. Da geht es dann auch darum, sich mit den Konkurrentinnen zu unterhalten, sich auch für die zu freuen. Auch das lernt man ja im Sport, wenn man mal nicht selber gewinnt, sich auch freuen zu können. Und wie gesagt, ich finde Wettbewerb mit klaren Regeln in einem bestimmten Bereich war für mich eigentlich eine gute Möglichkeit, um mich auch im Politischen durchsetzen zu lernen. Und ansonsten ist schon für mich Solidarität die wichtige Seele, wo wir uns ja auch selber immer hinterfragen dürfen, was bedeutet eigentlich Solidarität für uns in unserem normalen Leben, Solidarität zu unserer Umwelt, Solidarität zu anderen Menschen, inwieweit müssen wir gleich als allerersten politischen Beißreflex, wenn es um Erbschaftssteuer geht, dann rufen, Bayern wird das Land, wo die am niedrigsten ist. Muss man das machen? Man könnte vielleicht auch erstmal darüber nachdenken, ob es vielleicht auch sinnvolle Möglichkeiten gibt, es einfach fair auszugestalten. Und das würde ich mir oft wünschen.
Haben Sie mit einem politischen Statement abgeschlossen? Wir haben Viertel nach durch und kommen tatsächlich jetzt auf die Zielgerade. Wir hatten es gerade vom Thema Mitglieder, da möchte ich einen kleinen Werbeblock einblenden. Wir haben hier einen Förderverein, Freunde und Gönner der Katholischen Akademie in Bayern, der wirklich wichtig ist für uns. Der fördert inzwischen mehr als die 7 bayerischen Diözesen im Durchschnitt. Also das ist wirklich, hat in den letzten Jahren seine Förderung verdoppelt und vervierfacht, wenn man 15 Jahre zurückguckt. Also ganz, ganz großartig, eine wichtige Säule. Die haben immer wieder mal auch so Sachen finanziert, wie technische Ausstattung für Streaming, also dass wir auch unsere Sachen in die Breite bringen. Hier fürs Schloss wünschen wir uns so einen Turm mit einer Kamera und einer ordentlichen Tonanlage. Wer ist eigentlich Mitglied? Darf ich mal um Handzeichen bitten? Das ist sehr erfreulich, aber da ist noch deutlich Luft nach oben. Und dafür haben wir uns heute was ausgedacht. Hier nebenan gibt es nämlich nicht nur Verköstigung, die Ihnen natürlich geschenkt wird, sondern da ist auch ein Stand des Vereins der Freunde und Gönner. Und der Vorsitzende, Georg Fahrenschon, und die stellvertretende Vorsitzende, Daniela Philippi, ehemalige Regierungssprecherin, sind da und sind bereit, mit Ihnen darüber zu sprechen, den Verein vorzustellen. Und am besten treten Sie sofort bei. Es sind auch Formulare da. Wir hatten weit über 1000 Menschen. Jetzt kommen wir ein bisschen in diese Demografie-Geschichte rein, wie alle, und wir würden gerne über dieser Tausender-Marke bleiben, und es kostet nicht viel, das sind 50 Euro, und es kostet schon so lange, als das noch die Hälfte wert war. Insofern, also herzliche Empfehlung, nutzen Sie doch die Dreiviertelstunde gleich auch, um sich mal zu überlegen, ob Sie da nicht zum Club, zur Familie gehören wollen. Das ist einfach auch wichtig für uns. Ja, Werbeblock zu Ende. Frau Bentele, vielen,
aber das macht der VdK übrigens ähnlich. Also ich sage auf Veranstaltungen auch immer, hier kann man noch Mitglied werden. Also da haben wir schon gleiche Strategien.
Frau Bentele, wenn ich dem VdK beitrete, kommen Sie dann in unseren Freundeskreis?
Ja, okay, mache ich.
Top. Hand drauf.
Hand drauf. Alles ist ein klar. Deal. Okay. Dankeschön.
Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Frau Bentele, ich brauche gar nicht viel sagen. Sie merken es und spüren es. Und mir geht gerade ein eiskalter Schauer den Rücken runter. Großartig, dass Sie da waren. Großartig, das und wie Sie zu uns gesprochen haben. Ich denke, ein bisschen wird es noch sicher auch mischen. Es werden vielleicht noch Leute Sie behelligen mit den Fragen, die jetzt nicht beantwortet werden konnten. Aber wirklich ganz, ganz großen Dank. Ich verneige mich und freue mich, dass Sie da waren. Und hoffe, wir sehen uns irgendwann mal in einem anderen Kontext wieder.
Danke Ihnen allen für die Einladung. Dankeschön. Vielen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.